Reff das Segel, Männer! Wir sollten die Fahrt lieber verlangsamen, es sei denn, einer von euch Hurensöhnen kann bei der Milch seiner Mutter schwören, dass diese Franken keine Felsen in ihrem Meer haben, rief Olaf von der Ruderpinne. Sechs Männer reagierten umgehend auf seine Worte. Sie schienen froh zu sein, endlich etwas zu tun zu haben. Zwei von ihnen lösten das Fall und ließen das Segel ein Stück den Mast herunter. Die anderen vier rollten das untere Drittel des Segels auf und verschnürten es mit den Reffbändern. Dann zogen die Männer erneut am Fall und spannten das verkleinerte blassrote Segel wieder, bis der Wind mit einem lauten Klatschen hineinfuhr. Das ganze Manöver dauerte so lange, wie ein Mann brauchte, um zu pissen, und Olafs Gleichgültigkeit verriet, dass er von seiner Mannschaft nicht weniger als diese Geschicklichkeit erwartete. Olaf war ja Sigurds Stellvertreter, sein vertrautester Hauptmann und Freund. Er war der erste von Sigurds Wölfen gewesen, der erste, der dem Jahr sein Leben und sein Schwert geweiht hatte, und die anderen Männer nannten ihn liebevoll Onkel, denn er war älter und erfahrener als alle anderen, außer dem alten Asgott, Sigurds Godi. Olaf, Sigurd und Knut waren am Heck der Seeschlange ins Gespräch vertieft gewesen, noch bevor die gelbe Sonne das Meer im Westen berührte. Jetzt erlosch ihr Feuer lautlos im Wasser, machte dem Tag ein Ende und zwang uns an Land zu gehen, wenn wir nicht Gefahr laufen wollten, die Seeschlange auf unsichtbare Felsen zu setzen. Laut Knut, unserem Steuermann, nannte sich der Landstrich, auf den der Bug des Drachenschiffes gerichtet war, Bayeux. Wir mussten uns in den Wind drehen und Kurs nach Osten nehmen, sonst riskierten wir es, an der Sequana-Mündung vorbeizusegeln, was bedeutete, dass wir anschließend mühsam gegen den Wind nach Norden rudern mussten. Das konnte unsere Aussicht zunichte machen, die Fjordelch einzuholen, bevor sie in die Mündung einlief. »Also, Raven«, sagte Sigurd, »wir müssen uns entscheiden. Wollen wir die Geister der Franken verscheuchen, oder kommen wir in Frieden?« Ich wusste, dass er auf die Bugfigur der Seeschlange anspielte, Jörmungand, die wir entweder auf dem Bug lassen oder abmontieren konnten, je nach Absicht der Nordmänner. Blieb sie, verärgerte sie vielleicht die Landgeister, die wir nicht kannten, statt sie zu verscheuchen, und möglicherweise waren diese Geister mächtig. »Ich würde sie abnehmen«, ich nickte zu der Figur, »bis wir mehr über dieses Land wissen.«
»Björn, Björni«, rief Sigurd, »wir sind heute Händler.«
Die Brüder grinsten, als sie von ihren Seekisten aufstanden und zwischen den anderen Männern zum Bug gingen. Sie würden Jörmungand abnehmen und sie im Frachtraum verstauen. Dort würde die Bestie geduldig im Dunkeln unter einer Schicht von Häuten warten, mit ihren roten Augen und ihrem zähnestarrenden Maul, das stets hungrig aufgerissen war. Ich wusste, dass Sigurd seinen Befehl nicht wegen meines Ratschlags gegeben hatte. Sigurd war ein furchteinflößender Krieger, aber selbst er würde nicht wie ein blutrünstiger Bär über ein unbekanntes Land herfallen. Er hatte mich auf die Probe gestellt, denn Sigurd glaubte, dass sein Jarl sowohl die Verschlagenheit Odins als auch die grausame Stärke Thors besitzen sollte. Er hatte diese beiden Fähigkeiten in gleichem Maß, und das war der Grund, warum ihm seine Männer bis zum Ende des Ozeans folgen würden. Aber auch wenn wir in Frieden kamen, mussten wir uns auf einen Kampf einstellen. Es herrschte rege Betriebsamkeit, als die Männer sich auf die Landung vorbereiteten. Wir halfen uns gegenseitig in unsere Kettenpanzer, was auf einem schwankenden Schiff nicht einfach war. Ein Mann hielt das Brynja hoch, damit sein Kamerad sich hineinzwängen konnte. Bram half mir bei meinem, und wie immer überraschte mich das Gewicht des Panzers. Er hatte einmal Sigurds Steuermann Glum gehört, aber Glum war ein raffgieriger Haufen Ziegenscheiße gewesen. Er hatte Sigurd hintergangen und jetzt war er tot. Ich dankte den Klingen der Waliser, die seinem Leben ein Ende bereitet hatten. Doppelt. Erstens, weil er den Tod verdient hatte und zweitens, weil mir jetzt sein schönes Brynja gehörte. Nur sehr wenige Männer besaßen solche Kettenhemden und jeder Krieger in Sigurds Wolfsrudel hatte eins. Ein guter Kettenpanzer konnte eine Klinge ablenken, was bedeutete, einer von Sigurds Wölfen war vier Männer in Lederrüstungen wert.
und damals war ich noch jung und versessen darauf zu beweisen, dass ich das Brynja verdient hatte und es wert war, etwas zu tragen, was ein Vermögen kostete. »Wir suchen einen ruhigen Ankerplatz«, sagte Sigurd zu seinem Steuermann. Knut zog seinen langen, dünnen Bart durch die Faust und nickte. »Ein geschütztes Plätzchen mit einem schönen Blick aufs Meer gewährt, hä?« sagte er. »Ein Wolf braucht seinen Bau«, stimmte Sigurd ihm zu. Er legte sich seinen grünen Umhang über die Schultern und befestigte ihn am Hals mit der Silberfibel in Form eines Wolfskopfes. Die Männer folgten seinem Beispiel, so dass ihre Kettenpanzer zum größten Teil unter ihren Umhängen verborgen waren, jedenfalls aus größerer Entfernung. Ich sorgte dafür, dass mein eigener brauner Umhang das Schwert an meiner Hüfte bedeckte. Dieses Schwert hatte ebenfalls Glumm gehört und war eine sehr feine Waffe. Es hatte einen fünffach eingekerbten, versilberten Knauf und auch der Griff war mit feinem Silberdraht umwickelt. Auf der Parierstange hatte der Schmied 8 winzige Torhämmer eingearbeitet, 4 auf jeder Seite. Jeder einzelne war ein kleines Meisterwerk und zeigte, dass der Schmied sein Handwerk beherrschte. Glumm musste viel Silber für diese Waffe bezahlt haben. Oder aber er hatte einen reichen Edelmann im Kampf getötet und es erbeutet. Er könnte es natürlich auch gestohlen haben, obwohl ich das bezweifelte. Denn obwohl Glumm am Ende seinen Treueschwur gebrochen und seinen Jarl verraten hatte, war er einmal ein ehrenhafter Mann gewesen. Aber er war auch ein einfacher Mann, und Sigurds Methoden hatten ihn verwirrt. Sigurd brachte nicht ständig Blutopfer, nur weil er die Nornen und die Götter fürchtete, sondern er vertraute seinem eigenen Urteil, wann ein Opfer notwendig war und wann nicht. Auch pflegte Glumm immer sofort zuzuschlagen und erst später nachzudenken. Sigurd hingegen überlegte erst, ob ein Kampf nicht auch zu vermeiden war. Was nicht bedeutete, dass Sigurd einen guten Kampf nicht zu schätzen gewusst hätte. Ich glaubte, dass er sogar mit der Midgard-Schlange ringen würde, wenn er wüsste, dass die Skalden zusahen, so dass sie anschließend davon singen könnten und selbst ihre Nachkommen 100 Jahre nach seinem Tod sich immer noch die Lippen befeuchten würden, um davon zu künden. Als ich Sigurd in diesem Moment ansah, in seinem prächtigen Brynja und mit dem großen Schwert seines Vaters an der Hüfte, dachte ich unwillkürlich an den Helden Beowulf, der das Monster Grendel tötete. Die Geschichten darüber hatten in kalten Nächten am Herd meinen Kopf gefüllt. Ich dachte an den tapferen Tyr, den Gott der Schlachten, an den mächtigen Thor, den Herrn des Donners und an Odin, den Gott des Krieges, den Vater der Gefallenen und Herrn des Kampfes.